NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Hallo, mein Name ist Miron Tenenberg. Morgen beginnt in Thüringen der Yiddish Summer Weimar. Was vor 27 Jahren als Wochenend-Workshop begann, hat sich inzwischen zu einem der wichtigsten Festivals zur jiddischen Kultur weltweit entwickelt. Das Festival ist auch nicht mehr auf Weimar beschränkt und das Programm läuft über einen gesamten Monat. Es wird jiddisch gesprochen, gesungen, gedichtet. Musikalische Jam-Sessions und Vorträge gehören dabei genauso zum Kernprogramm wie Theater, Networking und einfach eine gute und entspannte Zeit. Denn Jiddisch ist weit mehr als nur eine Sprache. Es ist eine Kulturlandschaft, die nach der umfänglichen Vernichtung während der Shoah sich immer noch im Aufbau versteht. Das Motto des Yiddish Summers in diesem Jahr lautet Yiddish Women, eine andere Geschichte der Moderne. Und darüber spreche ich mit Diana Matut, die das Programm als Gastkuratorin initiiert hat. Sie lehrt sonst Altjiddisch und jüdische Musik am Oxford Center für Hebräische und Jüdische Studien und ist die Leiterin der Alten Synagoge, Haus der jüdischen Kultur in Essen. Frau Matut, warum war es Ihnen wichtig, in diesem Jahr jiddische Frauen in den Mittelpunkt zu stellen?
Wir wissen alle, dass die unglaublichen Leistungen und Talente jüdischer Frauen oft aus der Geschichte ausgeblendet wurden. Das heißt, sie werden oft weder gewürdigt noch anerkannt. Und uns geht es darum, zu sagen, Frauen ist also Kultur nicht nur passiert, sondern sie waren aktive Teilnehmerinnen. Sie waren aktive Motoren dieser Entwicklungen.
Das Motto schreiben Sie dennoch Women mit Doppelpunkt, also Women. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Ja, das ist tatsächlich, um sehr inklusiv zu sein. Und zwar wissen wir, dass in der Vergangenheit, wenn wir zum Beispiel in die Literaturgeschichte schauen, eigentlich in beide Richtungen die Geschlechter sich selbst immer wieder verleugnen mussten. Also zum Beispiel gab es Frauen, die unter Männerpseudonym veröffentlichen mussten, literarische Werke, Artikel und so weiter. Aber tatsächlich war das in der Vergangenheit auch ab und zu umgekehrt der Fall, dass tatsächlich auch Männer unter Frauennamen zum Beispiel für bestimmte Zeitungsartikel und so weiter veröffentlicht haben, um einfach bei der Leserinnenschaft anzukommen. Und wir wollten einfach klar machen, es gab immer ein Hin und Her der Geschlechter, wenn es um Anerkennung im Kulturbereich geht. Und wir wollten so inklusiv wie möglich das Ganze darstellen und gestalten.
In dem zweiten Teil des Mottos sprechen Sie von der anderen Geschichte der Moderne. Welche Grundannahmen der europäischen Moderne geraten denn ins Wanken, wenn man die Geschichte aus der Perspektive jiddischer Frauen erzählt?
Ja, da würde ich gerne ein bisschen zurückgehen. Und zwar, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir uns den großen jüdischen Nobelpreisträger Yitzchok Bashevis Singer anschauen und auch seinen Bruder Israel Yehoshua Singer, und sie hatten ja auch eine wunderbare Schwester, die auch ganz toll geschrieben hat, Esther Kreitmann. Und Yitzchok Bashevis Singer hat mal geschrieben, dass seine Mutter die moderne europäische Literatur gelesen hat, aber in jiddischer Übersetzung, und dass damit die Moderne in den jüdischen Haushalt kam und damit eben auch Ideen wie Liebe, freie Entwicklung des Individuums und andere Konzepte. Und das Interessante ist, dass wir sagen mit diesem Projekt, wenn wir in die jiddische Kulturgeschichte zurückschauen, dann haben wir über 1000 Jahre Geschichte. Und in dieser Geschichte wurde konsequent die europäische Literatur, europäische Kulturformen ins Jiddische übertragen. Und sie wurden adaptiert ins Jiddische hinein, übersetzt ins Jiddische hinein. Das heißt, die Idee, dass erst mit der Neuzeit, mit der Moderne, die Welt in die jiddischsprachige Gemeinschaft kam, ist einfach nicht richtig.
Sagen Sie damit, dass Jiddisch auch einen besonders geeigneten Zugang hat, um Machtverhältnisse oder kulturelle Hierarchien der Moderne neu zu betrachten?
Absolut, weil das Schöne ist an der jiddischen Kultur, dass Frauen in ihr eben sehr gleichberechtigt oder sogar überdimensional partizipiert haben. Das heißt, Frauen haben in der ja, Welt, der jiddischen Kultur Anteil gehabt von allem Anfang an, also wirklich seit dem Beginn des Jiddischen im Mittelalter und zwar auf allen Ebenen, sei es als Leserinnen, Übersetzerinnen, Auftraggeberinnen, Schreiberinnen, Kopistinnen, Sängerinnen, Liedschreiberinnen, was auch immer uns dort einfällt, Frauen waren einfach immer dabei.
Und dennoch gibt es viele historische Narrative, die von Frauen als Ausgeschlossene erzählen. Ihr Programm legt dagegen den Fokus auf Frauen als Gestalterin. Wie verändert sich denn unser Blick auf Geschichte, wenn wir nicht mehr die Defizite, sondern ja die Handlungsmacht in den Mittelpunkt stellen?
Ja, ich finde, es ist ein wunderbarer Perspektivenwechsel, der unseren Blick einfach nur weitet. Wenn wir überlegen und, sag ich mal, die klassische Welt vor Augen haben, zum Beispiel der Gottesdienstformen, und wir sagen, ja, Männer haben auf Hebräisch gebetet, Männer hatten Zugang zur religiösen, traditionellen Bildung auf Hebräisch und waren dann auch diejenigen, die Gottesdienst gestaltet haben, dann muss man auch immer sagen, es gab auch eine unglaublich reiche und schöne spirituelle Welt von Frauen, die größtenteils auf Jiddisch stattfand. Das war unglaublich facettenreich. Das begann damit, dass wir Frauen haben, die zum Beispiel für andere Frauen durch den Gottesdienst geführt haben, die Gebete vorgesprochen haben, ins Jiddische übersetzt haben. Das heißt, Frauen hatten eine ganz eigene spirituelle Welt. Für Frauen wurden jiddische Gebete, jiddische sakrale Texte zur Verfügung gestellt, heilige Texte auch, auch Texte der rabbinischen Literatur, die übersetzt worden sind. Das heißt, Frauen konnten Anteil haben über die Übersetzung ins Jiddische. Und darüber hinaus hatten sie zum Beispiel auch eine ganz eigene Gebetswelt. Das heißt, Frauen hatten eigene Frauengebete, man nannte sie Trinnis. Und bis heute übrigens werden Trinnis noch gebetet in der sehr frommen Welt der Chassidim. Aber das sind Gebete, die sehr spezifische Frauenthemen aufgreifen. Ja, alles rund um Geburt, Menstruation oder andere Fragen. Und das ist oft sehr intim auch und sehr, ja, zärtlich sogar geschrieben. Und es ist ganz wunderbar, sich vorzustellen, dass einfach Frauen in diesen Sphären ihre eigene Spiritualität leben konnten, ausleben konnten und sogar auch diskutieren konnten. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Es gibt auch Frauen wie die wunderbare Rivka Tikhtina, die zum Beispiel ein Torah-Lied schrieb für Simchat Torah, für das Freudenfest zur Gabe der Torah, das vermutlich dann sogar auch in den Synagogen gesungen wurde. Das heißt, wir sehen hier auch, wie diese Welt in der jiddischen Sprache durchlässig wurde. Die Welt der Frauen und der Männer, die Welt der liturgischen Sphäre und der nicht-liturgischen Sphäre.
Was hat Sie denn bei der Konzeption des Festivals am meisten überrascht? Gab es Frauen oder Texte, die Sie bislang unterschätzt haben?
Unbedingt. Also eigentlich kannte ich schon sehr viel, aber ich habe mich jetzt natürlich noch mal ganz anders in eine Recherche begeben. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen und wie intensiv Frauen partizipiert haben an all diesen Entwicklungen, wirklich der Umfang dessen, wie Frauen Literatur in Auftrag gegeben haben, die wirklich für sie übersetzt und adaptiert worden ist. Das heißt, sie haben es bezahlt, sie haben es in Auftrag gegeben, sie haben die Idee gehabt, sie haben die Literaten und Schreiber gefunden, die es für sie übersetzt und adaptiert haben. Frauen waren als Druckerinnen jiddischer Werke aktiv, übrigens auch als Druckerinnen hebräischer Werke. Da haben wir wunderbare Beispiele, wie zum Beispiel die Töchter eines berühmten Druckers, die 9 und 11 Jahre alt waren, bereits ganze hebräische Bücher gesetzt haben und jiddische Bücher gesetzt haben mit ihren eigenen Händen, sozusagen als Kinder in der Werkstatt ihres Vaters gearbeitet haben. Es gibt die jiddischen Schriftstellerinnen, die entdeckt werden wollten, sowohl die Schriftstellerinnen der Zeit vor 1800 als auch die jiddischen Schriftstellerinnen der Moderne und vieles andere mehr.
Im Festival treffen historische Forschung, Musik, Theater und auch Ausstellung aufeinander. Welches Projekt liegt Ihnen denn ganz besonders noch am Herzen?
Da würde ich in jedem Fall noch das Her Call-Projekt erwähnen. Her Call ist ein Wortspiel aus Englisch und Hebräisch bzw. Jiddisch, also ihre Stimme. Und worum geht es dabei? Also wir müssen uns klar machen, dass die jiddischen Lyrikerinnen, die am Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts gewirkt haben, eigentlich am stärksten von der Vergessenheit nach dem Zweiten Weltkrieg betroffen waren. Das heißt, während viele Lyriker, also Männer zum Beispiel, noch erlebt haben, wie ihre wunderbare Poesie vertont worden ist, weil sie einfach bekannter waren, weil sie zeitiger angefangen haben, weil Männer einfach sozusagen die Norm waren, ist das Frauen nicht zuteil geworden. Und dabei gibt es einfach wunderbare, großartige jiddische Lyrikerinnen von Beginn bis Mitte des 20. Jahrhunderts, aber dann natürlich auch nach der Shoah wieder in den Vereinigten Staaten, Israel und anderen Orten. Und das Hörkorb-Projekt ist ja ein Projekt, dass diese Frauenstimmen zum Klingen bringt. Das heißt, wir konnten Kompositionsaufträge vergeben an internationale Frauen, die Komponistinnen sind, Arrangeurinnen und die also diese jiddische Frauenlyrik genommen haben und sie jetzt vertont haben, und zwar mit einer unglaublichen Bandbreite, also so vom eher klassischen jiddischen Lied eben wirklich bis hin zu poppigen, rockigen Formen, Techno-Formen. Da wird also wirklich alles dabei sein, Electric, und wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir das alles in einem fulminanten Konzert am 8. August dann auf dem Weimarer Marktplatz hören können.
Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg damit. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Ich sprach mit der Gastkuratorin Diana Matut vom Yiddish Summer in Weimar und über die andere Geschichte der Moderne. Das Programm beginnt morgen und Infos finden Sie auf www.yiddishsummer.eu. Und wie auch unsere anderen Gästinnen und Gäste haben Sie jetzt die Möglichkeit, sich einen Musiktitel mit jüdischem Bezug zu wünschen. Was würden Sie gern hören?
Ja, dann unglaublich gern von Ben Kahn, Hey Mizmir Alein, Nor, wo du bleibst. Weil es eine wunderbare Übertragung ins Jiddische ist und es ist ein wunderbarer Text, der bedeutet so viel wie: Zu Hause ist nur dort, wo du bist.
Soll dir eus mehr nicht blühen, so schön. Soll der Vogel nicht fliehen, der Bäum nicht stehen. Soll der Himmel verlieren sein Kolier. Du sag nicht, was ich soll nicht sein mit dir. Soll's mich heißen gehen, will ich gehen. Will ich gehen, nur ich geh nicht sehr weit. Heiß mich gerne heim, nur so's verstehen. Heim ist mir allein, nur wo du bleibst. Dich bekennt, hab ich plötzlich im Chlor gesehen. Was ist zwischen uns in Herzen da geschehen? Noch am Odner gedacht sich mir. Als ich bleibe halber Mensch, wenn nicht mit dir. Soll's mich heißen gehen, will ich gehen. Will ich gehen, nur ich geh nicht sehr weit. Heiß mich gehen, heim, nur so's verstehen. Heim ist mir allein, nur wo du bleibst.
Sie hörten Heim is Mir von Daniel Kahn und Jake Schumann-Ment. Das Album Der Binyan, The Building, also Das Haus, ist der zweite Teil einer Trilogie, die Sprache, Erinnerung und gesellschaftliche Umbrüche aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Ein deutliches Zeichen, wie lebendig und gegenwärtig jiddische Kultur ist. Und jetzt zu den aktuellen Meldungen.
Deutschland weitet seine finanzielle Unterstützung für die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem erheblich aus. Die Außenminister beider Länder unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung in Jerusalem. Die finanzielle Unterstützung werde bis 2029 jährlich verfünffacht, erklärte Bundesaußenminister Wadephul. In Zeiten, in denen kaum noch Zeitzeugen vom Menschheitsverbrechen der Shoah berichten können, sei die Gedenkarbeit, die Yad Vashem und andere Gedenkstätten leisten, von unschätzbarem Wert. Charlotte Knobloch bleibt Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Der Gemeindevorstand bestätigte die 93-Jährige bei seiner konstituierenden Sitzung einstimmig und ohne Gegenkandidaten im Amt. Knobloch steht seit 1985 ununterbrochen an der Spitze der israelitischen Kultusgemeinde. Sie gehört zu den profiliertesten Stimmen des jüdischen Lebens in Deutschland und setzt sich seit Jahrzehnten für die Erinnerung an die Shoah, den Kampf gegen Antisemitismus und den Erhalt jüdischen Lebens ein. Von 2006 bis 2010 war sie Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die Nathan-Peter-Levinson-Stiftung des Zentralrats der Juden in Deutschland ist jetzt ein sogenanntes An-Institut der Universität Potsdam. An-Institute kooperieren mit Hochschulen, sind aber rechtlich selbstständig. Mit diesem Schritt sei in Deutschland ein neuer Meilenstein bei der Ausbildung von Rabbinerinnen und Rabbinern sowie Kantorinnen und Kantoren der liberalen und konservativen Strömungen des Judentums erreicht, teilten Stiftung und Uni mit. Die Stiftung war 2024 nach Konflikten mit den bereits bestehenden jüdischen Ausbildungsseminaren an der Universität gegründet worden. Das liberale Rabbinerseminar Abraham Geiger Kolleg ist ebenfalls ein An-Institut der Universität und wird seit 2023 in Trägerschaft der jüdischen Gemeinde zu Berlin geführt. Der scheidende Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein ist mit dem Yitzhak-Rabin-Preis ausgezeichnet worden. In ihrer Laudatio sagte Bundesfamilienministerin Prien, Klein sei Mahner und Impulsgeber in Zeiten gewesen, in denen der Antisemitismus in Deutschland lauter und aggressiver geworden sei. Die Schwimmerin Beatrice Feicht hat die erste Maccabiar-Goldmedaille für das deutsche Maccabi-Team gewonnen. Sie legte im Open Water, dem Schwimmen in natürlichen Gewässern, die 1500 Meter in 43 Minuten 11,62 zurück. Damit war sie in ihrer Altersklasse 70 bis 74 die schnellste. Insgesamt hat die deutsche Mannschaft bis Freitagmittag 18 Gold, 33 Silber und 66 Bronzemedaillen gewonnen. Die Maccabiar-Wettkämpfe dauern noch bis zum 14. Juli. Soweit die Meldungen.
Sie hörten die Sendung Shabbat Shalom mit mir, Miron Tenenberg. Jetzt legt Rabbinerin Elisa Klappek aus Frankfurt am Main die aktuelle Parascha Matot, also den aktuellen biblischen Wochenabschnitt, aus.
Erst seit 1958 dürfen Frauen in Deutschland ein eigenes Bankkonto besitzen. Davor stand verheirateten Frauen kein eigenes Vermögen zu. Vielmehr verwaltete der Ehemann ihr Geld. Er konnte Verträge für sie abschließen und ihr sogar verbieten, arbeiten zu gehen. Hieran muss ich denken, wenn ich den Einstieg in den Tora-Abschnitt Matot lese, das Kapitel 30 im 4. Buch Moses, das wir an diesem Schabbat lesen. Es beginnt mit der für uns heute haarsträubenden Ungleichbehandlung von Gelübden von Männern und Gelübden von Frauen. Wenn ein Mann dem Ewigen ein Gelübde tut oder einen Eid schwört, um sich selbst eine Verpflichtung aufzuerlegen, so soll er sein Wort nicht brechen, ganz so, wie es über seine Lippen gekommen, soll er es tun. Sodann folgt die Bestimmung für Frauen. Wenn eine Frau in ihren Mädchenjahren, solange sie im Hause ihres Vaters ist, dem Ewigen ein Gelübde tut oder sich eine Verpflichtung auferlegt und ihr Vater erfährt ihr Gelübde oder die Verpflichtung, die sie sich selbst auferlegt hat, und ihr Vater schweigt dazu, so sind alle ihre Gelübde gültig. Und jede Verpflichtung, die sie sich selbst auferlegt hat, bleibt gültig. Wenn aber ihr Vater an dem Tage, da er es vernommen, Einspruch dagegen erhoben hat, so sind alle ihre Gelübde und Verpflichtungen, die sie sich selbst auferlegt hat, ungültig. Und der Ewige wird ihr verzeihen, denn ihr Vater hat Einspruch dagegen erhoben. Unmittelbar im Anschluss hieran wiederholt die Tora die fast gleichlautende Bestimmung, wobei anstelle des Vaters jetzt der Mann das Gelübde seiner Frau auflösen kann. Wenn sie einem Manne angehören soll und hat sich durch Gelübde gebunden oder durch den Ausspruch ihrer Lippen, durch den sie sich selbst eine Verpflichtung auferlegt hat, und ihr Mann vernimmt es und schweigt dazu an dem Tage, da er es vernimmt, so sind ihre Gelübde gültig und ihre Verpflichtungen, die sie sich selbst auferlegt hat, bleiben gültig. Hat aber ihr Mann an dem Tage, da er es vernommen, Einspruch dagegen erhoben, so hat er ihr Gelübde, das sie auf sich genommen hat, und den Ausspruch ihrer Lippen, durch den sie sich selbst eine Verpflichtung auferlegt hat, gelöst. und der Ewige wird ihr verzeihen. Es lohnt sich, diese Passagen ein zweites Mal zu lesen und dabei ganz genau auf Details zu achten, die das Gesagte möglicherweise in ein anderes Licht rücken und damit eine andere Botschaft als die vordergründige hervorheben. Die Tora leitet die Bestimmungen bezüglich der Frau mit den Worten ein, wenn eine Frau dem Ewigen ein Gelübde tut oder sich eine Verpflichtung auferlegt. Der Passus hört auf mit »und der Ewige wird ihr verzeihen«. Genauso endet auch die in Bezug auf den Mann wiederholte Bestimmung. Die rabbinische Auslegung deutet dies dahingehend, dass Gott der Frau verzeihen wird, weil sie ihr Gelübde brechen muss, beziehungsweise es ohne ihr Wissen gebrochen wurde. Man könnte dies aber genauso gut auch anders deuten. Wenn eine Frau ein Gelübde ablegt, mit dem sie etwas sühnen will, wird Gott ihr verzeihen, egal was passiert. Die Gesellschaft, in der die Frau lebt, mag eine patriarchale sein, in der die Väter und Männer über die Frauen bestimmen. Unabhängig davon wird Gott der Frau verzeihen. Leider gibt es jedoch eine soziale Realität, die weder die Frau noch Gott in diesem Moment verändern können. Diese soziale Realität bleibt gültig. Trotzdem vergibt Gott der Frau. Diese Deutung wirft die Frage auf, wie viele Stimmen in der Tora sprechen und welcher Wert ihnen jeweils beikommt. Im Fall der Regelungen für Gelübde sprechen sowohl die Stimme der Frau als auch die Stimme der patriarchalen Gesellschaft als auch die Stimme Gottes. Welchen Stellenwert hat dabei die patriarchale Gesellschaft, in der Frauen keine letztgültige Verantwortung für sich selbst tragen, sondern unter der Obhut ihrer Väter und Männer stehen, die über sie bestimmen können? Ich würde sagen, dass der patriarchalen Gesellschaft hier nur ein vorübergehender oder relativer Wert beikommt. Wer ein Gelübde ablegt, sich also damit gegenüber Gott verpflichtet, um etwas zu sühnen, dem oder der verzeiht Gott gleichermaßen. Daraus spricht das Menschenbild, wonach wir alle im Ebenbild Gottes erschaffen sind. Von Gott geht eine Gleichbehandlung aus. Aber diese Gleichbehandlung wirkt in Gesellschaften mit ungleichen sozialen Realitäten hinein. Dennoch erkennt sie dieselbe Menschenwürde in allen Menschen an, egal ob es um Männer oder Frauen geht. Shabbat Shalom.
Sie hörten Rabbinerin Elisa Klapek aus Frankfurt am Main. Jetzt folgt das Mechal Kel Chaim, übersetzt lautet der Text, der die Lebenden mit Liebe versorgt. Es singen Kantor Marcel Lang und Rabbiner Michael Goldberger.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben.
Jeden Freitag auf NDR Info.